Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Stalin begann etwas zu bemerken, was die Georgier schon seit langem wussten. Die Mahlzeiten sind der Moment, in dem der Gastgeber seinen Reichtum und seine Macht zur Schau stellen kann. Der Moment, in dem die Reichen die Armen einschüchtern und sie noch mehr unterwerfen können.
Ja, Menschen zu Tisch bitten kann eben nur jemand, der erstens einen Tisch besitzt, der groß genug ist, und jemand, der auch etwas hat, das er auftischen lassen kann. Essen ist Macht. Wehe, wenn jemand die Macht über das Essen hat. Herzlich willkommen zum interkulturellen Magazin. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Am Mikrofon ist für Sie Ruslan Amirov. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit den Köchen des Kreml. Wie mit Essen bis heute in Russland harte Politik gemacht wird. Vorher widmen wir uns aber dem deutschen Einbürgerungstest. Der soll bald neue Fragen beinhalten, die das Existenzrecht Israels betreffen. Danach sind wir auf der Buchmesse in Leipzig und hören dort Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. In unseren Kulturtipps blicken wir dann voraus auf Sta Ima, ein Festival zur Kultur aus Ex-Jugoslawien und dem Balkan. Das neue Einbürgerungsgesetz in Deutschland soll voraussichtlich im Juni dieses Jahres in Kraft treten. Nach dem neuen Gesetz kann man schon nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Bisher waren es 8 Jahre. Nun soll eine weitere Änderung in Kraft treten. Der Einbürgerungstest in Deutschland soll angepasst werden, angepasst an die besondere Verantwortung Deutschlands für den Staat Israel und die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden.
Künftig sollen im Einbürgerungstest auch Fragen wie diese beantwortet werden. Wie heißt ein jüdisches Gebetshaus? Wann wurde der Staat Israel gegründet? Und woraus begründet sich die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel? Mit dem veränderten Fragenkatalog reagiert das Bundesinnenministerium auf die Zunahme israelfeindlicher und teils antisemitischer Kundgebungen und Straftaten nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober letzten Jahres. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont, wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen. Die SPD-Ministerin macht klar, Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenverachtung schließen eine Einbürgerung aus. Da gibt es keine Toleranz. Mit dem Test werden Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der Lebensverhältnisse in Deutschland nachgewiesen. Er ist Voraussetzung, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Erst zu Beginn des Jahres hatten Bundestag und Bundesrat die Einbürgerungsregeln erleichtert. Zuwanderer können statt zuvor nach 8 Jahren Aufenthalt in Deutschland den deutschen Pass nun bereits nach 5 Jahren beantragen, vorausgesetzt, sie kommen selbst für ihren Lebensunterhalt auf. 2022 hatten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes knapp 170.000 Menschen in Deutschland einbürgern lassen.
Das war Dietrich Karl Meurer zu den geplanten Änderungen im deutschen Einbürgerungstest. Wo das Deutsche anfängt und wo es aufhört, damit hat sich wohl kaum jemand so intensiv beschäftigt wie die Russlanddeutschen, die vor allem nach Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre nach Deutschland ausgewandert sind. In Russland waren sie die Deutschen, in Deutschland sind sie die Russen. Aber gerade für die Jüngsten, die Kinder und Enkel der Eingewanderten, ist es mehr als die Frage danach, was nun deutsch ist. Es ist die Suche nach sich selbst. Wer bin denn ich? Wo gehöre ich hin? Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Podcast Steppenkinder beschäftigt sich genau mit dieser Erfahrung. Die aktuelle Folge wurde gerade auf der Leipziger Buchmesse aufgenommen und meine Kollegin Eleonore Birkenstock war dabei.
Sie empfangen Radio Almata.
Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
Ja, herzlichen Dank für das Interesse an unserer Veranstaltung.
Edwin Wakentin, Philologe und Historiker und Kulturreferent für Russlanddeutsche, und Ira Peter, freie Journalistin, starten ihren Steppenkinder-Podcast. Steppenkinder, weil beide in Kasachstan geboren sind, dem zentralasiatischen Land mit riesigen Steppenflächen. Auf der Leipziger Buchmesse sitzen sie auf einer Bühne an einem langen Tisch. Zwischen ihnen sitzt ihr Gast, die Journalistin Inna Hartwig. Sie ist 1980 im russischen Orsk geboren und ist ebenso wie Ira Peter und Edwin Wakentin eine sogenannte Russlanddeutsche.
Russlanddeutsche ist ein kulturhistorischer Begriff und bezieht sich auf deutsche Menschen, die im russischen Zarenreich gelebt haben und in der Sowjetunion als eine Minderheit. Diese Bezeichnung bezieht sich eben auf die alte Zeit und hat mit dem heutigen Russland nichts zu tun. Ira und ich sind in Kasachstan geboren und wie die meisten Aussiedler aus diesem Land nach Deutschland gekommen und nicht aus der Russischen Föderation. Du bist aus der Russischen Föderation gekommen oder aus der zerfallenen Sowjetunion.
Genau, ich bin quasi aus der russischen, also auf dem Gebiet des heutigen Russlands geboren.
Ina Hartwig kam 1992 als Aussiedlerin mit ihren Eltern nach Deutschland und gehört damit zur mitgebrachten Generation. Sie studierte in Heidelberg Romanistik und Slawistik und berichtete seit 2010 als Journalistin aus Russland. 2018 zog sie nach Moskau. Ihre Artikel über Russland erscheinen in mehreren überregionalen Zeitungen. In Deutschland stellt sie aktuell ihr Buch Friedas Enkel vor, auch im Steppenkinder-Podcast. Ina Hartwig folgt den Spuren ihrer Großmutter Frieda, die in ihrem Leben zweimal deportiert wurde. Sie hat die Stationen ihrer Großmutter bereist, war unter anderem im Gebiet der früheren Sondersiedlung im Norden Russlands. Lange Zeit kannte sie die Geschichte ihrer Großmutter nicht.
Da wurde sehr wenig gesagt und schon gar nichts erklärt. Man hatte nur gesagt, halt die Klappe und frag nicht weiter. Diese Haltung hat sich gehalten und sie hat sich ja auch, also sie ist ja auch mitgebracht worden, auch nach Deutschland, dass man aus einer gewissen Angst heraus dann sagt, lieber beschäftigen wir uns nicht damit. Das ist ja auch eine schwierige Sache, sich mit so einer schweren Vergangenheit und mit dieser Gewalterfahrung, die man so lange und so weit verschlossen hatte, zu beschäftigen.
Was ihre Großmutter nicht erzählen konnte, verarbeitet ihre Enkelin nun in einem Buch. Die Steppenkinder-Folge mit Ina Hartwig heißt deshalb auch Russlanddeutsche, die Enkelgeneration findet ihre Stimme. Die eigene Stimme zu finden war nach dem Ankommen in Deutschland für Hartwig nicht immer einfach.
Man will ja als Kind, als Jugendlicher dazugehören. Und wenn man diese Ausschlusserfahrung macht, ah, du bist ja aber komisch, siehst komisch aus, will man das ja nicht. Und dann schämt man sich auch für sich und für seine Eltern und für ihre Sprache. Aber im Inneren interessiert es ja einen, warum ist man eigentlich so und was hat einen zu dem gemacht, was man ist.
In dem Buch Friedas Enkel zieht die Autorin einen Bogen von der Geschichte ihrer Großmutter bis zum Russland der Gegenwart. Eine Diktatur und ein Land, das einen Krieg begonnen hat. Der Blick auf Russland sei unter Russlanddeutschen sehr unterschiedlich, erklärt Hartwig. Manche steckten nach wie vor in der Haltung, wie in der ehemaligen Sowjetunion, ein Objekt zu sein, ein Teil eines großen Ganzen und romantisierten deshalb die Sowjetunion und in der Folge auch Russland.
Aber gerade auch die Enkelgeneration, die in irgendeiner Weise auch sehr viel freier sprechen kann und sagen können, hört uns zu und dieser Staat darf einfach nicht romantisiert werden. Und wir müssen dieser Gewalt, die von diesem Staat ausgeht, also von Russland heute, dem müssen wir etwas entgegenzusetzen haben, was an Wert und an demokratischer Kraft auch entgegenzusetzen hat.
Sollte man als Gesellschaft diese Kraft und das Wissen über die frühere Sowjetunion, Russland und die Verbindung zu den Deutschen nicht stärker nutzen? Auch weil viele russlanddeutsche Propagandanarrative von früher her kennen? Fragen, die auch im Steppenkinder-Podcast besprochen werden. Doch nicht alle durchschauen Propagandanarrative. Steppenkinder-Host und Journalistin Ira Peter gibt Interviews über Russlanddeutsche und wird nicht müde, Vorurteile und Klischees aus dem Weg zu räumen. Sie erklärt aber auch, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine einen Spalt in die Community getrieben habe.
Und die Gräben verlaufen quer durch die Familien. Also die Kindergeneration, die mitgebrachte Generation, zu der ich mich auch zähle, die ist oftmals pro-ukrainisch und versucht auch geflüchteten Menschen zu helfen, während Teile der Elterngeneration leider russisches Staatsfernsehen gucken, eine vollkommen andere Perspektive auf die Lage haben und das führt zu vielen Konflikten. Ich kenne Familien, wo der Kontakt abgebrochen ist. Ich kenne aber auch, und das ist die Mehrheit, Familien, wo man sich darauf eingelassen hat, einfach über das Thema nicht zu sprechen, damit man überhaupt noch miteinander über andere Dinge sprechen kann.
Jemanden aus der Propagandafalle zu holen sei schwierig, sagt Ira Peter. Sie findet es trotzdem wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und das tut der Steppenkinder-Podcast. Mit der aktuellen Folge mit dem Titel Russlanddeutsche, die Enkelgeneration findet ihre Stimme, sind es inzwischen 44 Folgen. Reinhören lohnt sich.
Das war ein Beitrag von Eleonore Birkenstock von der Leipziger Buchmesse über Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Und wenn wir gerade kulturell sowieso schon halb in Russland sind, dann lassen Sie uns doch für ganz kurz ganz dorthin gehen. Am besten, wir lassen uns zum Essen einladen. Aber Vorsicht, das könnte gefährlich werden. Essen und Politik haben in Russland nämlich eine sehr enge Verbindung und nicht immer eine gute. Wunderbar nachzuvollziehen am verstorbenen Chef der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin. Bevor dieser nämlich mit seinen Mannen in den Krieg gegen die Ukraine zog, war er bekannt als Putins Koch. Dem polnischen Schriftsteller Witold Schablowski sind diese Zusammenhänge in Russland bestens bekannt. Er hat nämlich ein Buch darüber geschrieben, Die Köche des Kreml. Constanze Alvarez hat es gelesen.
Die Köche der Mächtigen leben gefährlich. Und nicht selten kostet sie ihr Job das Leben. Zu diesem Fazit kommt man am Ende der Lektüre von Die Köche des Kreml von Witold Schablowski. Gleich im ersten Kapitel geht es um das Schicksal von Iwan Michailowitsch Charitonow, dem Leibkoch des letzten Zaren von Russland. Als Nikolai II. Von den Aufständischen 1918 gefangen und verschleppt wurde, wichen Charitonow und sein Küchengehilfe Ljonka ihm nicht von der Seite. Mehr noch, die treuen Seelen schafften es, aus den magersten Vorräten etwas Essbares für die ganze Familie herzuzaubern – bis zum bitteren Ende. Um Treue, Grausamkeit und dem Zusammenhang zwischen Essen und Macht, darum geht es im Buch Die Köche des Kreml. Der polnische Journalist Witold Schablowski zeigt auf beeindruckende Weise, wie Nahrung von den Mächtigen immer wieder instrumentalisiert worden ist, um andere gefügig zu machen. All das verpackt in einer lebendig erzählten Reportage, gespickt mit Rezepten, die Schablowski in allen möglichen Ecken der ehemaligen Sowjetunion gesammelt hat. Was seinen Bericht besonders stark macht, die Geschichte der vielen Zeitzeugen, die er auf seiner Reise getroffen hat. Besonders ergreifend sind die Schilderungen von Hanna Basaraba, einer fast 100-jährigen Ukrainerin, die sich an den Holodomor erinnert, an Stalins künstlich erzeugte Hungersnot, bei der über 6 Millionen Ukrainer starben.
Im Jahr 1933 gingen spezielle Komitees durch die Dörfer, um zu überprüfen, ob jemand Lebensmittel versteckt hatte. Was sie fanden, haben sie beschlagnahmt. Unser Nachbar war in so einem Komitee. Die haben alles mitgenommen, was essbar war, sogar Sauerampfer und Birkenrinde. Selbst Kerzen haben sie mitgenommen, weil die Leute in ihrer Verzweiflung versucht haben, aus dem Kerzenfett Suppe zu kochen. Einige versuchten, Leinentücher zu kochen und den Sud daraus zu trinken. Ich erinnere mich, wie so ein Komitee mal zu uns kam, wie sie überall nachschauten, auf dem Dachboden, in der Truhe, in den Töpfen, im Herd.
Denkt man an Putins Angriffskrieg auf die Ukraine oder die drohende Hungersnot in Gaza, bekommen diese Zeilen aus »Die Köche des Kreml« eine bedrückende Aktualität. Das sieht auch Schablowski so. Heute wäre das Schreiben dieses Buches nicht mehr möglich. Ich dürfte weder nach Russland noch nach Belarus einreisen. Und wenn man mich hineinließe, dann nur, um mich zu verhaften, schreibt der polnische Journalist im Vorwort. Mehrere Jahre hat es gedauert, bis er das Material für sein Buch zusammen hatte. Mit Geduld und Hartnäckigkeit hat der Journalist es geschafft, Menschen zum Sprechen zu bringen, die qua Beruf zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. So erfahren wir, wie das Essen in Tuben entwickelt wurde, für Juri Gagarin, den ersten russischen Kosmonauten. Dass es womöglich eine Legende ist, dass Putins Großvater für Lenin und Stalin gekocht hat, wie es diverse Biografien behaupten. Oder dass Stalin gezielt auf Überwältigung setzte, wenn er Staatspräsidenten wie Winston Churchill oder Franklin Delano Roosevelt zum Essen einlud. Mit Tischen, die sich unter Kübeln von Kaviar und anderen Köstlichkeiten bogen. Eine Taktik, die er von seinem langjährigen georgischen Koch Sascha Ignatischvili gelernt hatte.
Stalin begann etwas zu bemerken, was die Georgier schon seit langem wussten. Die Mahlzeiten sind der Moment, in dem der Gastgeber seinen Reichtum und seine Macht zur Schau stellen kann. Der Moment, in dem die Reichen die Armen einschüchtern und sie noch mehr unterwerfen können.
Lamm in Kefirmarinade, Stör in Gelee oder Mandarinen-Garnelensalat. Die Rezepte der Reichen stehen in hartem Kontrast zur Soldatenkost an der Front. Suppe aus Brennnesseln und Girschsalat müssen dort genügen. Interessanterweise sehnen sich die Mächtigen im Grunde ihres Herzens nach einfacher Hausmannskost. So soll Leonid Breschnew auf Partys kaum etwas angerührt haben. Kein Kaviar, keine Flusskrebse. Mitten in der Nacht, wenn der letzte Gast verschwunden war, hat sich der Präsident der Sowjetunion dann sein Lieblingsessen zubereiten lassen. Eine gekochte Kartoffel mit Sauerrahm.
Wie in Russland mit Essen harte Politik gemacht wird. Das war Constanze Alvarez über das Buch »Die Köche des Kreml« von Witold Schablowski, erschienen im Katapult Verlag. Auch in unseren Kulturtipps bleiben wir zum Teil auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Wir blicken voraus auf das Festival Sta-Ima, Literatur, Kunst und Kultur aus Ex-Jugoslawien und dem Westbalkan. Danach haben wir schönste Bilder für feinste Töne mit einem Bilderbuch für klassische Musik. Grenzenlose Vielfalt heute von meiner Kollegin Katrin Rajkowski.
Vielfalt zeigen, Vielheit erlebbar machen und mit Klischees aufräumen. Am 6. April startet das Sta-Ima-Festival im Bellevue di Monaco mit einem Konzert der Gruppe Lenhardt Tapes aus Serbien, die unter der Leitung von Wladimir Lenhardt Ethno-Noise mit industriellen Klängen kombinieren. Wie der Festivalflyer es nennt, eine magische Fusion von schmutzigem Lärm, improvisierter Violine und rechtschaffener Folkmusik.
Wir versuchen, stadtgesellschaftliche Themen zu verbinden mit Erinnerungskultur,
sagt Asmir Sabic. Er ist Musiker, Künstler, Pädagoge und im Vorstand von Balkanet e.V., einem Münchner Verein, der Wissenschaft, Kunst und Musik aus dem Balkanraum in die Münchner Stadtgeschichte einbringt. Gegründet wurde der Verein 1998 von Studentinnen und Studenten, die aus dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien nach München geflohen waren oder schon in dritter Generation in München lebten. In diesem Jahr belebt der Verein ein Festival aus dem Jahr 2014 wieder, das sich mit Kontinuitäten von Nationalismen seit Beginn des Ersten Weltkriegs 100 Jahre zuvor beschäftigt hatte und von der Münchner VHS und der Stadtbibliothek gestartet worden war. Das Festival trägt, wie beim ersten Mal vor 10 Jahren, den Namen Sta-Ima.
Sta-Ima bedeutet eigentlich, wie geht's oder was ist los, was gibt's bei dir? Und normale Antwort ist immer nix. Aber weil die Leute so viele erzählen haben, dann passiert es auch, dass die Leute dann Herz aufmachen und dann erzählen alles, was bei denen gibt. Und wir haben jetzt gedacht, okay, also so ist es 10 Jahre her. Wir haben diese sehr gespannte Situation auch im Balkan, die immer wieder durch den Ukraine-Krieg so geopolitisch gesehen und dadurch, dass auch in Europa das nochmal wieder dieser Rechtsextremismus irgendwie sehr hoch ist. Wir als die Menschen, die irgendwie sowas erlebt haben und sehen auch immer wieder, dass jetzt irgendwie so auch hier gibt es ein Zeichen, die unsere, sage ich jetzt so, kleine Trauma oder große Trauma einfach erwacht, wo wir dann irgendwie denken, okay, jetzt müssen wir wieder fliehen oder müssen wir wieder irgendwie so kämpfen, ja? Oder werden wir nochmal wieder irgendwie in irgendeine Schublade reingesteckt?
Am 20. April stellt der bosnisch-amerikanische Autor und Essayist Alexander Hammond sein in den USA hochgelobtes neues Werk »The World and All That It Holds« vor. Der Roman spielt in der Zeit des Erzherzogs Franz Ferdinand und erzählt die Geschichte des Apothekers Rafael Pinto und dessen Liebe zu seinem Kameraden Osman. Als der Krieg ausbricht, verschlingt er alles. Die beiden entkommen Schützengräben und reisen bis nach Shanghai. Am 21. April erzählt Hammond seine Geschichten zur Musik von Damir Imamovic.
Der Sänger, Songwriter und Experte für traditionelle bosnische Sefta-Musik reflektiert in seinen Liedern die reichen historischen Einflüsse von Sefta und will die Musik in die Zukunft führen. Mit Sorge betrachtet man im Verein Balkanet e.V. die nationalistischen Tendenzen, sowohl auf dem Balkan als auch in Deutschland. Das Staima-Festival soll Fragen stellen und vielleicht auch beantworten. Wie die Frage nach dem Warum schon wieder, warum immer noch? Das Festival will Menschen aus den Communities zusammenbringen, aber ganz explizit auch alle anderen Münchnerinnen und Münchner und darüber hinaus ansprechen. Asmir Sabic stammt aus Bosnien, das seit Mitte März den Status eines EU-Beitrittskandidaten hat. Ein Grund zur Hoffnung für ihn, aber es gäbe für die EU und für Bosnien noch viel zu tun. Auch darüber wird im Rahmen des Festivals zu reden sein, das am 6. April mit einem Mingra Noise Special mit Lenhard Tapes im Bellevue di Monaco beginnen wird und über das Jahr hinaus an verschiedenen Veranstaltungsorten in München zu Gast sein wird. Mehr Informationen unter balkanet.de.
All die schönen, schrägen und fröhlichen Klänge. Musik hat eine Zauberkraft. Sie berührt uns. Musik lässt uns Flügel wachsen und verbindet uns. Oder sie macht uns fröhlich oder nachdenklich.
Mein Leben ist Musik, ein zauberhaftes Bilderbuch für Kinder ab 5 Jahren mit bunten Zeichnungen und Begleit-CD. Es erzählt die Geschichte der klassischen Musik aus der Perspektive von Frauen, die die klassische Musik prägten. Komponistinnen, Musikerinnen und Tänzerinnen wie Clara Schumann, Anne-Sophie Mutter, Misty Copeland, Maria Callas oder Oksana Liniew, die aus der Ukraine stammt und als erste Frau in Bayreuth eine Wagner-Oper dirigierte. Oder die Geschichte von Florence Beatrice Price, die 1887 in den USA geboren wurde.
Mit 4 Jahren gibt Florence ihr erstes Konzert und mit 11 Jahren komponiert sie schon. Sie möchte am liebsten Musikerin werden und damit ihr Geld verdienen. Doch vor mehr als 100 Jahren werden Afroamerikanerinnen in den Südstaaten von Amerika ausgegrenzt und diskriminiert. Florence darf sich mit einem weißen Mädchen nicht einmal die Parkbank teilen. Deswegen zieht sie mit 14 Jahren nach Boston. Dort kann sie Musik studieren, verdient bald mit der Musik ihr eigenes Geld und hat einen weiteren Traum. Sie möchte Komponistin werden. Dafür geht sie nach Chicago.
Autorin Christina Dumas und Zeichnerin Marlene Neumann stellen 21 faszinierende Frauen vor, die es trotz Widrigkeiten geschafft haben, Pionierinnen der Musik zu werden. Die Schauspielerin Jasmin Tabatabey hat die Texte eingesprochen. Mein Leben ist Musik ist mit Begleit-CD oder Musik zum Streamen im Überreuter Verlag erschienen. Es kostet 25 €.